Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim letzten Rabe Info dieser Woche auf Radio Bern. Heute wollen wir folgende Fragen beantworten. Was bedeutet das, wenn Rechtsextreme auf einmal ein Theater übernehmen? Wir sprechen mit einem ungarischen Regisseur. Ist das Bankgeheimnis bald Geschichte? Wir nehmen das Thema Steuerabkommen unter die Lupe. Und zuletzt, wie sollen Jugendliche zu mehr Bewegung motiviert werden? Wir porträtieren die Projekte Mitternachtsspiele und Open Sunday. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Meldungen des Tages. Der Tod des ehemaligen libyschen Machthabers beschäftigt auch heute noch die Welt. Muammar Gaddafi wurde gestern in der Stadt Sirte getötet. Unklar ist bis jetzt immer noch, was die genauen Todesumstände waren. Wurde er aus nächster Nähe hingerichtet oder starb er in einem Feuergefecht? Es ist zweifelhaft, ob es überhaupt zu einer Untersuchung kommt. Der Übergangsrat von Libyen will keine Obduktion des Leichnams. Viele Beobachter bedauern, dass es zu keinem Prozess gegen den Mann kommt, der Libyen 40 Jahre lang beherrscht hat. Gewisse westliche Staaten wären durch einen solchen Prozess stark unter Druck gekommen, haben sie doch jahrelang den Machthaber des ölreichen nordafrikanischen Landes hofiert. Und das, obwohl Gaddafi Menschenrechte jahrzehntelang mit Füßen getreten hatte. Wie die Gesellschaft für bedrohte Völker soeben mitgeteilt hat, wurde in Brasilien ein Zeichen gesetzt. Eine brasilianische Bundesrichterin entschied sich für klagende Indigene beim Bau des Belo Monte-Staudamms. Sie stellte fest, dass das Bewilligungsverfahren gegen die brasilianische Verfassung und eine internationale Arbeitsrechtskonvention verstößt. Schon lange beklagen sich Ureinwohner über das Bauverfahren des gigantischen Staudamms. Sie würden dabei übergangen. Wir haben im Info schon mehrfach darüber berichtet. Das neue Urteil könnte ihre Position stärken, das heißt, sie könnten am Schluss doch noch zu einem echten Mitbestimmungsrecht kommen. Morgen soll es in Zürich zu einer weiteren Occupy-Paradenplatz-Aktion kommen. Verschiedene Organisationen und vor allem verschiedene Individuen demonstrieren so ihre Solidarität mit den Opfern der Banken- und Schuldenkrise. Sie kämpfen gegen die Übermacht der Banken in der Schweizer Wirtschaft und Wirtschaftspolitik. Und sie wollen das globale Finanzsystem abschaffen. Vorbild ist die Occupy-Wall-Street-Bewegung in New York. Dort campieren und protestieren Aktivisten seit Wochen. Ein ähnliches Camp wurde vor einer Woche in Zürich errichtet, aber kurz danach wieder abgebrochen. Für die morgige Kundgebung wurde eine Bewilligung angefragt. Das teilten Aktivisten von Zürich mit. Sie teilten auch mit, dass Gespräche mit dem Schweizer Bankenverband im Moment nicht zustande kommen würden. Stattdessen fordern sie den Verband auf, morgen an einer Vollversammlung teilzunehmen. Zum 12. Mal engagiert sich der Profifußball am Wochenende gegen Rassismus. 6 Mannschaften werden in den Super League Spielen spezielle Trikots tragen. Darauf wird ein Aufruf gegen Rassismus und Gewalt stehen. Mitmachen werden auch die Berner Young Boys. IBE spielt am Sonntag gegen die Zürcher Grasshoppers. Organisiert wird die Aktion vom Netzwerk FAIR, Football Against Racism in Europe, und dem Europäischen Fußballverband UEFA. Und noch zum Wetter. Der Hochnebel sollte sich im Laufe des Nachmittags auflösen. Wir dürfen mit Sonnenschein rechnen. Die Temperaturen betragen höchstens 8 Grad. Morgen Samstag erwartet uns ähnliches Wetter. Hochnebel am Morgen, Sonne am Nachmittag bei maximal 9 Grad. Der Wahlsonntag beginnt ebenfalls mit Hochnebel am Vormittag, dann am Nachmittag, wenn wir langsam erfahren, wer gewählt wurde und wer nicht, zeigt sich die Sonne, wenigstens am Himmel. Übermorgen klettert das Thermometer auf 11 Grad. Die nächste Woche beginnt ebenfalls sonnig, am Dienstag nimmt dann die Wahrscheinlichkeit zu, dass es regnet.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info und unseren ersten Hintergrundbeitrag. Die ungarische Theaterszene ist empört. Das neue Theater in Budapest wird künftig von zwei Rechtsextremisten geleitet. Das hat der Oberbürgermeister von Budapest entschieden. Für morgen ist in Budapest eine Demonstration von Kunstschaffenden geplant. Nicht dabei sein wird das Budapester Theaterensemble vom Regisseur Béla Pinter, denn sie zeigen heute und morgen Abend ihre neue Produktion Miststück im Schlachthaustheater in Bern. Die Produktion Miststück trifft den Nerv der Zeit. Sie handelt von Rassismus, Rechtsextremismus und Nationalismus in Ungarn. Wilmar Hall hat Regisseur Béla Pinter getroffen.
Getroffen habe ich Béla Pinter, den Regisseur von Miststück im Berner Hotel National. Wohl der richtige Ort, um über den erstarkten Nationalismus und Rechtsextremismus in Ungarn zu sprechen. Mit dabei war die Dramaturgin und Regisseurin Anna Lengyel, die mir Béla Pinters Worte übersetzt hat. Sowohl Lengyel als auch Pinter gehören zur freien ungarischen Theaterszene, die je länger, je stärker unter Druck gesetzt wird, von der rechtskonservativen Regierung unter Viktor Orbán.
Hát ezt nem lehet még pontosan tudni. Azt lehet tudni, hogy a Vidnyánszky és azon túl a...
Sie haben irgendwie konsequent Angst vor der freien Szene. Einerseits tut es denen leid, sogar das bisschen wenig Geld uns zu geben, von denen wir existieren müssten. Andererseits spüren sie, dass die freie Szene eine linksliberale Philosophie vertritt und die sehen dann einen Feind drin. Die Sprüche, die man von denen hört, sind, dass die Theater der Hoffnung kreieren möchten und dass wir das für sie nicht sind. Und patriotisches Theater wollen sie auf jeden Fall.
Die Társulatok hát progresszívebb vagy szabadabb vagy éppenséggel kritikusabb hangvétele, még ezt is el tudom képzelni.
Die rechtskonservativen Kräfte in Ungarn wollen kein progressives, kritisches Theater. Sie wollen patriotisches Theater, das sich mit dem ungarischen Volk beschäftigt. Zu ihnen gehört auch der Budapester Bürgermeister István Tarlós. Vor kurzem hat er in Eigenregie entschieden, zwei Rechtsradikalen die Leitung des kleinen neuen Theaters in Budapest zu übertragen.
Hát a Tarlós István az új polgármester, a Budapest új polgármestere.
István Tarlós, der Oberbürgermeister von Budapest, ist, hat schon bei der Wahlkampagne versprochen, dass er möchte, dass in Budapest ein konservatives Theater geben wird. Obwohl es bei der Fachkommission, die der Leitung der Stadt empfiehlt, wen benennen soll, stand es 6-2 und die 2 waren aus dem Ministerium und die 6 waren die Fachleute, die alle für den früheren Intendanten oder Direktoren gestimmt haben, der seit 13 Jahren das Theater leitet. Trotzdem hat István Tarlós gesagt, dass mit seiner Macht kann er das überschreiben und will dieses Theater an Dörner und Csurka geben.
Györgyi Dörner und István Csurka werden also in Zukunft das neue Theater Budapest führen, das Platz für insgesamt rund 100 Personen hat. Dörner ist bekannt für seine antisemitischen Theorien über eine jüdische Weltverschwörung und István Csurka ist Chef der rechtsradikalen Kleinpartei MIEP. Die beiden hatten sich zusammen beworben und in ihrem Bewerbungsschreiben angekündigt, sie wollten mit Kultur eine gesunde Nation fördern.
Und das war wirklich so ein rechter Tritt in den Bauch von uns. Also man fühlt sich wirklich erwürgt, weil diese Geste ist dermaßen erschreckend für den ganzen Beruf und für das ganze Land. Also das wird heißen für das neue Theater, dass sie demnächst dann konservative, rechte, rechtsradikale Produktionen aufführen werden. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, dass ein solches Theater jetzt nicht für lange Zeit ein Publikum haben wird, weil mit solchen Sachen kann man wirklich kein Publikum für eine längere Zeit anziehen, glaube ich. Also das größere Problem ist eher das Theatergesetz, das sie jetzt vorbereiten. Und die führende Person hinter dem neuen Theatergesetz ist Attila Vidnyánszky, der ist auch ein Intendant von einem regionalen Theater und der steht der Regierung, dieser rechten Regierung, unter. unheimlich nah und entscheidet über Leben und Tod im Theaterwesen. Und das ist sehr zu befürchten, dass das die Arbeit für uns unmöglich machen wird.
Hogy a függetlenek sorsát, vagy hogyan fogja ő mondjuk ellehetetleníteni. Van egy ilyen félelme.
Was das neue Theatergesetz genau beinhalten wird, ist noch unklar. Klar aber ist, dass kritische Stimmen wie Bela Pinter oder Anna Lengyel in Ungarn immer weniger erwünscht sind. Dass Produktionen wie Miststück, das heute Abend in Bern zu sehen ist, in immer mehr ungarischen Theatern gar nicht mehr aufgeführt werden können. Trotzdem bleibt es still in Ungarn. Viel öffentlichen Protest gab es nicht seit der Machtübernahme durch die Fidesz-Partei im April 2010 und die zunehmend autoritären nationalistischen Tendenzen in der ungarischen Politik. Theaterregisseur Bela Pinter erklärt sich das folgendermaßen.
Tehát tudni kell, hogy mielőtt a Fidesz győzött volna, de megnyerte volna a választást.
Dazu muss man wissen, bevor die Fidesz die Wahl gewonnen hat, waren die Straßen von Budapest mit Brandstift, Molotow-Cocktails, Tränengas und Randalen versät, weil die Rechtsradikalen ihren Protest so geäußert haben. Das ist so ihr Stil. Das sieht jetzt anders aus. Das will man erstmal nicht so sein wie die. Andererseits geht es darum, dass die Leute auch irgendwie erstarrt sind und leider auch Angst haben. Was meine persönliche Verantwortung betrifft, dann muss ich schon sagen, dass ich in meinen Werken ziemlich mutig in Miststück diese Jobbik, diese Rechtsextremisten kritisiert habe und in der neuen Produktion dann die Borniertheit der jetzigen Regierung in vielerlei Hinsicht. Also in meiner Arbeit zeige ich alles, aber die meisten sind zum Teil der Staat, arbeiten, haben auch viel Angst.
Egyfelől a bénultság, másfelől a félelem tartotta vissza az embereket eddig a komolyabb tüntetésektől.
Den Mund werde man ihm wohl nicht verbieten. Die Regierung habe viel subtilere Methoden, Kritiker ruhig zu stellen. Viel eher werde man ihm die Gelder komplett streichen und dann müsse sich überlegen, ins Ausland zu gehen. Die ungarische Theaterszene steht vor einer ungewissen Zukunft. Bela Pinter meint, im Moment sei in Ungarn alles möglich.
Bela Pinters neueste Produktion Miststück ist heute und morgen Abend im Schlachthaustheater in Bern zu sehen. Sie handelt von einem Mädchen, das zur Rechtsextremistin wird. Es geht um Vorurteile, um nationale Gefühle und um die aktuelle Situation in Ungarn. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20.30 Uhr. Heute Abend gibt es im Anschluss ein Publikumsgespräch mit dem Freiburger Professor und Rechtsextremismusforscher Damir Skenderovic.
95,6 Rabe Info.
De facto sei das schweizerische Bankkundengeheimnis gefallen. Das sagt Steuerexperte Christian Neuenschwander, denn die neueren Steuerabkommen der Schweiz mit ihren Partnerländern zielen immer mehr darauf ab, das Bankgeheimnis aufzuheben. Der Druck auf die Schweiz seitens der Europäischen Union und Amerika wächst stetig. Fast wöchentlich berichten die Medien über neue und revidierte Steuerabkommen oder Verhandlungen darüber. Doch um was geht es bei diesen Steuerabkommen eigentlich genau? Magdalena Oberli hat sich auf die Suche nach Antworten gemacht.
Ein Steuerabkommen ist ein Vertrag zwischen zwei Staaten. Das Grundprinzip davon ist es, Doppelbesteuerung zu vermeiden. Das heißt, dass Personen, die in zwei Staaten Einkünfte erzielen, nicht in beiden Staaten Steuern zahlen müssen. Die Medien diskutieren das Thema Steuerabkommen derzeit jedoch vielmehr im Zusammenhang mit Schwarzgeldern. Geldern also, die ausländische Bankkunden in der Schweiz aufbewahren und ihrer eigenen Steuerbehörde nicht angeben. Dies ist nur aufgrund des schweizerischen Bankgeheimnisses möglich. Dieses besagt, dass unsere Banken der Steuerbehörde gegenüber grundsätzlich keine Auskunft erteilen dürfen. In der Europäischen Union sieht dies anders aus, sagt Steuerexperte Christian Neuenschwander.
Der automatische Informationsaustausch ist in der EU Tatsache und die Europäische Union möchte natürlich diesen auch auf die Schweiz ausdehnen. Dem steht einerseits das Bankkundengeheimnis entgegen, also die Gewissheit des Bankkunden, dass seine Daten nicht an Steuerverwaltungen bekannt gegeben werden. Andererseits ist die Schweiz auch nicht Mitglied der Europäischen Union und von daher gibt es auch einen politischen Abwehrreflex. Aber Tatsache ist, dass Druck besteht, das Bankgeheimnis aufzugeben.
Denn durch das schweizerische Bankgeheimnis gehen dem Ausland Steuergelder verloren. Deshalb möchte beispielsweise Deutschland den automatischen Datenaustausch in das Steuerabkommen aufnehmen. Das würde bedeuten, dass die Schweizer Banken den deutschen Steuerbehörden Auskunft über ihre Kunden geben müssten, so wie es innerhalb von Deutschland und unter den EU-Ländern schon längst Alltag ist. Warum zum Beispiel Deutschland kein Bankgeheimnis kennt, sagt Christian Neuenschwander.
Letztendlich ist es in einem ganz unterschiedlichen Staatsverständnis begründet. Das Ziel, mindestens in den Köpfen deutscher Politiker, die möchten einen gläsernen Bürger. Das heißt, einen Bürger, der für die Behörden jederzeit uneingeschränkt und vollständig einsehbar ist. Dazu dient auch der Datenaustausch zwischen Steuerverwaltung und Bank.
Diesen Austausch sieht das schweizerische Steuerrecht nicht vor. Das Bankgeheimnis ist eine Spezialität der Schweiz. Hier können Leute ein Konto eröffnen, ohne dass die Steuerbehörde davon erfährt. Denn die schweizerischen Banken dürfen der Steuerbehörde aufgrund des Bankgeheimnisses keine Auskunft erteilen. Genau das ist der grosse Unterschied zu den meisten anderen Ländern. Bleiben wir beim Beispiel Deutschland. Angenommen, eine Schweizerin oder ein Schweizer eröffnet in Deutschland eine Kontobeziehung. Dies mit der Absicht, der Schweizer Steuerbehörde das Konto nicht anzugeben und somit weniger Steuern bezahlen zu müssen. Erfährt die schweizerische Steuerbehörde davon und fordert bei der Deutschen Bank Auskunft darüber, erhält sie diese. Denn in Deutschland gibt es kein Bankgeheimnis. So unterschiedlich die Auskunftsregelungen in Deutschland und der Schweiz sind, so unterschiedlich sind auch die Folgen für den, der der Steuerbehörde nicht all seine Vermögenswerte angibt.
Ja, also eben, das geht dann sehr weit, oder? Die Steuervergehen in Deutschland werden dann geahndet mit beispielsweise mit Gefängnis. Wir erinnern uns an den berühmten Fall des Peter Graf, der Vater von Steffi Graf. Der war Irrtum vorbehalten ein Jahr im Gefängnis für Steuervergehen. Also das geht dann sehr, sehr weit. In der Schweiz sind die Steuervergehen werden natürlich in dem Sinn milde bestraft, als es reine Steuerstrafen sind.
Das heißt, man bezahlt eine Strafsteuer und einen Zins auf den zu spät gezahlten Steuern. Somit herrschen in der Schweiz im Vergleich zu Deutschland und vielen anderen Ländern nicht die gleichen Rechte. Doch kein Land will auf Steuereinnahmen verzichten, gerade in Zeiten wirtschaftlicher Instabilität. Mächtige Partnerstaaten wie Deutschland oder Amerika fordern immer mehr Maßnahmen für die Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Diese Maßnahmen werden in den Steuerabkommen verbindlich festgelegt. Beispielsweise, dass die schweizerische Steuerbehörde bei begründetem Verdacht auf Steuerhinterziehung zur Auskunft verpflichtet ist.
De facto ist das Bankgeheimnis gefallen. Das muss man ganz klar sagen. USA, EU, das Bankgeheimnis existiert so nicht mehr, wie wir das gekannt haben. Fraglich ist, was in der Schweiz passiert. Es gibt Stimmen in der Finanzdirektorenkonferenz, die dann sagen, ja gut, bei den Ausländern gilt es nicht mehr, warum soll es dann bei Schweizern noch gelten? Und das wird die nächste Diskussion sein, die uns bevorsteht in dieser Hinsicht, die wir als ehrliche Steuerbürger gelassen entgegensehen können.
Denn in der Schweiz sei es im Gegensatz zu anderen Ländern noch kein Volkssport, der Steuerbehörde Vermögenswerte nicht anzugeben, sagt Christian Neuenschwander. Im Gegensatz zu anderen Ländern hat die Schweiz auch nach wie vor relativ tiefe Steuersätze und der schweizerische Staat hat eine gesunde finanzielle Basis.
Das war der letzte Beitrag in unserer Serie zu den Banken und der herrschenden Banken- und Schuldenkrise. Wer einen Bericht verpasst hat oder gerne noch einmal hören will, kann das tun. Sämtliche Rabe-Infosendungen gibt es als Podcast auf unserer Webseite www.rabe.ch.
Rabe Info 95,6.
Sie hören das Rabe Info vom Freitag, dem 21. Oktober. Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Bernische Turnhallen öffnen nun auch am Wochenende. Die Projekte Midnight Sports und Open Sunday gehen in eine nächste Runde. Die beiden Projekte wollen Kinder und Jugendliche ungezwungen zu mehr Bewegung motivieren. Am Samstagabend sollen Jugendliche Basketball spielen oder tanzen, statt draußen rumhängen. Und Kinder sollen am Sonntagnachmittag zusammen klettern und spielen, statt vor dem Fernseher zu sitzen. Warum das nötig ist und wie das erreicht werden soll, hören Sie im Beitrag von Cheyenne Mackay.
Die Idee der offenen Turnhallen ist bereits vor über 12 Jahren entstanden. Damals hat man das Angebot entwickelt zur Gesundheitsförderung, zur Gewalt- und Suchtprävention. Am Anfang stand das Projekt Midnight Sports für Jugendliche aus der Oberstufe. In verschiedenen Quartieren wurden am Samstagabend Turnhallen geöffnet, sodass die Jugendlichen sich dort treffen und sportlich betätigen konnten. Seit 5 Jahren gibt es das Projekt auch für Kinder. Für sie öffnen die Turnhallen am Sonntagnachmittag. Die Sportanlässe sind getragen von der Stiftung IDESPOR. Regionalleiterin Bern ist Luana Almonte.
Bei den Jugendlichen ist es so, dass sie spielen können, was sie wollen. Sie können aber auch nur vorbeikommen und nur zuschauen und flirten und so weiter. Alles das, was in dem Alter halt ganz wichtig ist. Und bei den Kindern ist es schon ein bisschen mehr begleitet und strukturiert. Andere Spiele sind auch in, halt nicht unbedingt Basketball und so, sondern mehr wirklich so Klettern, Schaukeln und so weiter.
Mit der Idee, Turnhallen auch am Wochenende für Kinder und Jugendliche zu öffnen, wolle man sinnvolle und kostenlose Freizeitbeschäftigung anbieten und damit die Kinder und Jugendlichen motivieren, etwas zu tun.
Gerade bei den Jugendlichen als Alternative zum Herumlungen auf der Straße oder auch eine Hilfestellung, weil heutzutage viele Angebote kosten und sie das Geld nicht haben. Und bei den Kindern ist es so, dass wir merken, dass viele am Sonntag, gerade bei kälteren Jahreszeiten, nicht rausgehen oder die Eltern sie nicht rauslassen oder mit ihnen rausgehen und spielen. Aber auch, dass die Orte halt fehlen, auch wenn sie mit den Eltern unterwegs sind. Auf einem Spielplatz ist es halt schon kalt im Winter oder im Herbst, je nachdem. Und da bietet sich die gute Gelegenheit, die Hallen, die sowieso schon dastehen, macht es Sinn, dass man die öffnet und Raum schafft für Bewegung, Begegnung und Spaß.
Wenn sich die Jugendlichen am Samstagabend zu Midnight Sports treffen oder die Kinder am Sonntagnachmittag am Open Sunday zusammenspielen, ist immer ein Team von IDESPOR vor Ort. Dieses besteht aus mehreren Erwachsenen und Jugendlichen. Diese Jugendlichen werden von IDESPOR zu sogenannten Junior-Coaches ausgebildet.
Weil sie natürlich extrem in einem Rollenkonflikt stehen, wenn man bedenkt, dass sie an einem Samstagabend zum Beispiel eine Freundin oder einen Kollegen sagen müssen, dass sie in der Halle nicht essen dürfen oder die Turnschuhe anziehen müssen und so weiter. Das ist extrem schwierig, in die Rolle zu schlüpfen. Und da brauchen sie Begleitung und auch die Erwachsenen im Rücken, die sie dann halt stärken und fordern, aber auch fördern.
Midnight Sports und Open Sundays finden mittlerweile an 115 Standorten in der ganzen Schweiz statt. In der Region Bern gibt es einen Open Sunday und 7 Mitternachtssportangebote. Seit Beginn der Projekte sei die Teilnehmerzahl stetig steigend. Für Luana Almonte eine klare Bestätigung der Idee, die Turnhallen auch am Wochenende zu öffnen.
Die Regelmäßigkeit, mit der die jungen Gäste in die Halle kommen, widerspricht eigentlich der Vorstellung, die heutige Jugend wolle sich nicht mehr binden. Wie jede Generation vor ihr sucht sie Zugang und Zugehörigkeit, Anerkennung und Wertschätzung. Das ist der Kern eigentlich unserer Arbeit. Also Sport ist nur das Mittel zum Zweck, wobei es entscheidend ist, eben wie wir ihn inszenieren, sodass der Zugang möglichst einfach ist und dass eben das Miteinander vor dem Gegeneinander kommt.
Das sagt Luana Almonte von der Stiftung IDESPOR. Die Midnight Sports Events finden in 7 Turnhallen in und um Bern statt und beginnen jeweils am Samstagabend. Den Open Sunday für die Kinder gibt's in Bern Ost. Er beginnt am Sonntagnachmittag um 13.30 Uhr und dauert bis 17.30 Uhr. Alle offenen Turnhallen gibt's online unter www.idsport.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe Info vom Freitag, dem 21. Oktober. In der Redaktion waren Wilmar All, Shane McKay, Magdalena Oberli und Michael Spahr. Die nächste aktuelle Infosendung gibt es am Montag, wie immer um 11 auf Radio Bern. Dann berichten wir ausführlich über die Wahlen vom Sonntag. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und all denen, die es noch nicht gemacht haben, viel Spass beim Wählen. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.